Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche. 10 Minuten Eishockey. Und ja, ihr habt ja jetzt schon die 3 Gedanken zum Playoff-Tag gelesen. Wahrscheinlich heute jetzt noch die 10 Minuten Eishockey mit dazu. Beziehungsweise ja, ein bisschen länger. Die Tops und Flops. Und derjenige, der dafür sorgt, dass es länger dauert, der ist auch da. Ich bin Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer. Ich dachte, du begrüßt mich direkt. Wir schalten in die 2. Liga oder sowas. Was ist denn los mit dir? Ein bisschen Häme, hätte ich gedacht, kommt jetzt rüber.
Warum soll ich Häme? Also, keine Ahnung. Ich habe ja schon gesagt, für ein bisschen Hockey wäre es nicht so blöd, weil dann gäbe es jetzt auch einen, der sich in der DL2 auskennt, die DEG dann nächstes Jahr spielt. Aber natürlich ist es extrem ungeil und Häme ist einfach absolut überhaupt nicht angebracht bei einem sportlichen Abstieg. Oder siehst du es anders?
Ich will erst mal sagen, ob Thema Häme und nicht Häme, ich will, dass du das mal bewertest, weil ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Hast du gesehen, dass die Haie und die Roosters so längere Posts gemacht haben, wo die quasi die DEG verabschieden und ihre Trauer darüber so ausdrücken? Und in dieser Lohn dann letzten, das stand sogar, dass niemand jetzt blöd kommentiert, sondern haltet einfach mit die Klappe und sowas. Wie fandst du das?
Ja, also hättest du jetzt auch von denen dann irgendwie Häme erwartet oder was von den offiziellen Accounts?
Nee, überhaupt nicht. Das war also, gar kein Fall. Das ist nicht angebracht. Aber man hätte ja auch einfach gar nichts schreiben können.
Ja.
Und ich kann dir mal sagen, so, ich habe ja auch eine Menge DEG-Fans in meinem Umfeld. Und viele haben gesagt, ey, super, finde ich total geil. Das ist nämlich das Besondere, was Eishockey auch ausmacht. Weißt du, das würde es vielleicht in anderen Sportarten nicht so geben. Aber manche haben auch gesagt, boah, also, ne, irgendwie Mitleid ist nun wirklich das Allergeringste, was wir jetzt noch brauchen.
Ja, das ist halt dann, finde ich, also es kann, glaube ich, auch als zusätzliches Salz in die Wunden rüberkommen. Ja, auch wenn es nicht wirklich nicht so gemeint ist, aber wenn du halt
Also das will ich ganz klar sagen. Es ist auf jeden Fall nett gemeint von Köln, Iserlohn. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch eine ehrliche Meinung. Es ist jetzt nicht so, ach komm, wir müssen. Ja, sondern ich glaube, das ist wirklich auch so gemeint.
Ja, das Ding ist, es ist doch eigentlich auch viel geiler, dann irgendwie gegen die DEG zu spielen, als jetzt im Fall von Iserlohn und Köln, als gegen Kassel jetzt zum Beispiel, weil du hast da halt einfach das Derby, du hast dieses West-Duell und bei Köln, Düsseldorf ja sowieso, Iserlohn auch, da einerseits, klar, mag man sich nicht, andererseits ist es halt ein Zuschauermagnet und einfach auch was, was ja dann wieder beide Seiten auch entsprechend dann, ja, vermarkten können und hat einfach auch einen sportlichen Wert und macht auch mehr Spaß, gegen so eine Mannschaft zu spielen vor vollem Stadion, als eben gegen eine, die nicht aus der Region kommt. Nichts gegen die, die da möglicherweise hochkommt, aber es ist halt keine, die nah an Köln und an Iserlohn ist.
Das ist völlig klar, ne? Also, allein schon aus wirtschaftlichen Aspekten ist es ja für die beiden, oh gut, die Köln haben jetzt eh immer die Halle voll, die sind uns auch nicht schlecht aus, aber natürlich in der Woche vor dem Spiel und rund um das Spiel ist natürlich viel mehr Aufsehen um den Club, ne? Um beide Clubs, das ist klar. Aber ich meine trotzdem, findest du das gut, dass sie es gemacht haben oder nicht?
Wie gesagt, ich fand, der Post hatte jeweils Stil. Die Haie haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, haben, glaube ich, dann gemerkt, okay, jetzt hat Iserlohn was gemacht. Ich glaube, wir müssen auch so ungefähr. So ist es für mich rübergekommen, ja, weil bei den Roosters war es deutlich früher. Für mich ist es bei den Haien so rübergekommen, okay, die ziehen jetzt nach. Ich find's nicht schlecht. Aber als Fan würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, was soll der? Lass mich in Ruhe mit meinem Ärger, mit meiner Wut, mit meiner Trauer, mit was auch immer. Ja, würde ich als Fan machen.
Okay, dann kommen wir mal zu den richtigen Tops und Flops, weil das war jetzt ja so erstmal ein kleines Vorgeplänkel. Ja, Flop ist natürlich die DEG. Einerseits natürlich nicht, weil sie an diesem Wochenende wirklich gutes Eishockey gespielt hat. Also sie hat mit die beste Saisonleistung gezeigt. Allein schon kämpferisch. Natürlich hatte Wolfsburg sehr viele Torchancen und hätte auch 4 Tore machen können oder was. Aber die DEG hat endlich mal, gut, das war im Heimspiel gegen Mannheim davor auch schon, Nürnberg phasenweise, aber du hattest in letzter Zeit nicht oft das Gefühl, dass diese Mannschaft wirklich weiß, um was es geht. Und das hat Hendrik Haukeland ja auch nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, er kennt das aus Schweden, wo er gespielt hat, dass wenn Mannschaften unten drin stehen, schon im Oktober eigentlich für alle klar ist, ey Leute, hier geht's um sportliche Überleben, lass uns alles reinhauen. Und bei der DEG wäre er erst so vor 5 Spieltagen das so eingekickt, wie er gesagt hat. Der hat gesagt, eigentlich haben wir gespielt wie ein Tabellenführer. Und damit meinte der natürlich nicht die sportliche Leistung, sondern die Einstellung, ne? Also die Dringlichkeit, sagen wir mal so. Und das war jetzt gegen Wolfsburg halt komplett anders. Und deswegen war die DEG eigentlich ein Top, aber das Gesamtergebnis ist natürlich ein Flop.
Ja, und wir müssen jetzt, nachdem nur ein Spiel war, von der Hauptrunde am Wochenende natürlich das Spiel unter der Woche auch noch mit reinnehmen, in die Tops und Flops
des
Wochenendes.
Das war nicht top, würde ich sagen.
Genau, und das war halt einfach das, Das war das Spiel, das entscheidende Spiel. Klar kannst du sagen, du, diesen einen Punkt hättest du überall anders auch noch finden können, also fast überall anders. Wenn du 3 Punkte irgendwo geholt hast, dann kannst du nicht noch einen zusätzlichen Punkt finden. Aber diesen einen Punkt, der dir gefehlt hat, gibt es wahrscheinlich x Anlässe, wo du den holen hättest können. Aber
ja, klar, das war einfach das Gegentor in den letzten Sekunden, die kassiert haben.
Genau, aber trotzdem war halt das einfach das Finale. Und da ist das genau, was du jetzt erzählt hast vom Freitag, ist halt bei der DEG da nicht aufgetreten. Das hat gefehlt. Also da war Augsburg einfach in dem direkten Duell bereiter, ja, und die wollten es mehr, wenn wir mal diese Floskel bemühen wollen. Und da kann ich mir auch schwer erklären, warum die Düsseldorfer EG da so gelähmt war, nachdem sie eigentlich gut angefangen hat und das Spiel dann so deutlich verloren hat oder absolut verdient auch so verloren hat. Also diese Gegensätze,
in den beiden Spielen. Du hast absolut richtig zusammengefasst.
Ja, und gibt's jetzt schon, also du hast ja drüber geschrieben, länger in dem Best of Seven, du hast mehrere Artikel jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht zu dem Thema. Gibt's schon irgendwie neue Erkenntnisse, neue Stimmen? Was ist mit dem Thema Halle? Was wird da passieren? Wird immer noch abgewartet erstmal, bis dann wirklich der sportliche Abstieg feststeht? Wie ist der aktuelle Stand?
Also der Stand ist so, dass jetzt erstmal auf die DEL2 geplant wird. Also das hat Niki Mond ganz klar gesagt, dass es jetzt seine Aufgabe ist, für die DEL2 einen Kader zusammenzustellen. Das war natürlich bisher nicht möglich und wir alle erkennen die unterschiedlichen Regelungen mit Ausländerlizenzen. Und ja, deshalb wird es natürlich ein komplett neuer Kader her. Die Sache ist natürlich nur, und das ist das größte Problem, es weiß aktuell niemand, und da sind wir eigentlich bei derselben Situation wie im Vorjahr, wie hoch der Etat denn überhaupt sein wird. Denn auch die Sponsorenverträge, nicht nur die Spielerverträge, haben ja an der DEL gehangen. Das heißt, klar, es ist schon mit ein paar Sponsoren gesprochen worden und es gibt auch erste Signale, dass einige dabei bleiben, aber du kannst ja jetzt 0,0 irgendwie eine definitive Zahl aufstellen, so hoch ist unser Gesamtetat, so viel Ausgaben werden wir haben und so viel bleibt dann im Endeffekt für die Mannschaft übrig. Und deshalb ist halt das, deshalb hat Niki Montas das gleiche Problem wie in der Vorsaison. Er kann zwar einzelne Spieler verpflichten, aber er kann jetzt auf gar keinen Fall schon mal eine grundsätzliche Kaderstruktur irgendwie aufbauen. Und klar wird er jetzt Spieler verpflichten, die vielleicht im Fall A, es kommt noch richtig viel Geld rein, auf einmal irgendwie in der dritten Reihe spielen. Aber wenn eben nicht noch Geld reinkommt und der Kader und der Etat muss nochmal richtig abgespeckt werden, dann ist dieser Spieler vielleicht ein Erstreihenspieler. Und deshalb, keine Ahnung, also es ist gerade echt schwierig zu planen. Und dann kommt ja noch die Sache hinzu, dass du ja schon Spieler verpflichtet hattest für den Fall des Klassenverbleibs. Ne? Also da sind ja diverse Namen schon kursiert. Ne? Also mache ich jetzt doch kein Geheimnis draus, war Reika aus München, Weber aus München. Man hört auch hin und wieder von Daniel Fischbuch aus Mannheim, dass der schon wieder in Düsseldorf unterschrieben haben sollte. Allerdings, also Niki Mott hat keine Namen gesagt, er hat nur grundsätzlich gesagt, er hat schon Spieler verpflichtet und er hat auch gesagt, dass all diese Spieler in diesen Verträgen eine Klausel haben, dass wenn die DEG auf dem letzten Platz landet, diese Spieler zwischen dem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt, wo dann konkret feststeht, in welcher Liga sie spielt, sie ein Sonderkündigungsrecht haben. Und auch da ist die Frage, machen die das oder sagt der ein oder andere vielleicht sogar, ey, weißt du was, ich gehe auch mit euch in die zweite Liga. Das heißt, da ist ja so viel unklar gerade und das eben auch, deswegen kann man wieder nicht richtig planen. Also wahrscheinlich ist erst in 5-6 Wochen klar, in welcher Liga die DEG spielt. Und vielleicht ist aber erst in 2-3 Monaten klar, wie viel Geld sie überhaupt hat.
Ja, und dann erst entsprechend nochmal später, wie der Kader dann tatsächlich aussieht. Und die Namen, die du jetzt genannt hast, die werden, denke ich, nicht in der zweiten Liga spielen. Ne? Also werden jetzt kein Vareika oder Weber aus München kommen und sagen, okay, ich mache jetzt DL2 und auch Fischbuch.
Fischbuch auch nicht.
Ja, ne? Genau. Also natürlich der große Flop des deutschen Eishockeys jetzt an diesem Wochenende, die Düsseldorfer EG, oder besser gesagt, der Abstieg der sportliche der Düsseldorfer EG. Muss man natürlich jetzt andersrum drehen. Top, dass es Augsburg jetzt auch geschafft hat und vorher auch schon top, dass es Iserlohn geschafft hat. Augsburg war in diesem Spiel, das habe ich schon angesprochen, die bessere Mannschaft, der verdiente Sieger. Nur mir ist jetzt auch wichtig zu sagen, Augsburg und Iserlohn haben sich drin gehalten, aber wir brauchen jetzt nicht so tun, als wäre das eine überragende Saison und auch ein überragendes Finish gewesen. Ja, es war von beiden auch eine richtig schlechte Saison und es waren einfach 3 Mannschaften, die deutlich schwächer gespielt haben als alle anderen und davon ist halt jetzt die mit dem schlechtesten Finish mit der Düsseldorfer EG sportlich abgestiegen. Aber Augsburg und Iserlohn jetzt zu feiern, ich glaube, das wird auch zu weit gehen. Das sind Mannschaften, die letzten Jahre auch immer da hinten drin waren und die jetzt in dieser Saison keinen wirklichen Schritt nach vorne gemacht haben. Natürlich von der Platzierung her Augsburg diesen einen kleinen Schritt nach vorne auf den vorletzten Platz, den es eben braucht, um die Klasse zu halten. Aber also eine Entwicklung war da jetzt auch nicht so wirklich zu erkennen.
Nee, sehe ich ganz genauso. Und wir haben ja auch in der Saison schon mehrfach gesagt, dass Iserlohn froh sein kann, dass es Augsburg und Düsseldorf gibt, dass Düsseldorf froh sein kann, dass es Augsburg und Iserlohn gibt und dass Augsburg froh sein kann, dass es Düsseldorf und Iserlohn gibt. Also in der normalen Saison, sage ich mal, wärst du mit diesen Leistungen vielleicht schon abgeschlagen Letzter gewesen, hattest aber eben das Glück, dass es doch zwei andere extrem katastrophale Mannschaften gibt. Und eigentlich gilt das ja auch für die erste Playoff-Runde. Also, dass Frankfurt dieses Jahr mit 69 Punkten da durchgekommen ist, das war in den Vorjahren nie möglich. Oder wenn was, wie es ja auch mal war, mit mehr oder weniger Spielen auf den Punktequotienten runtergezogen wurde. Also Frankfurt hat die Saison unter 1,4 Punkte im Schnitt geholt. Das hätte in den letzten Jahren nie gereicht, um in die Playoffs zu kommen. Ne, deswegen trotzdem natürlich am Ende, muss man jetzt den Löwen auch sagen, haben sie dann wieder die Kurve bekommen, haben ja zum Schluss auch 4-0 in Nürnberg gewonnen. Das finde ich auch mal beeindruckend. Klar, für Nürnberg ging es nicht mehr wirklich um was, aber trotzdem. Aber insgesamt, die Top-Teams waren schon weit oben weg und alles, was dahinter ist, hat schon ein bisschen weniger gehabt als in den letzten Jahren. Ne?
Aber dann schauen wir doch gleich mal nach vorne, beziehungsweise auch auf das, was nach der Hauptrunde schon passiert ist, ne? Weil die erste Playoff-Runde, Spiel 1 ist ja schon gespielt, und dann schauen wir auf die Mannschaften, die eben da reingekommen sind, und Frankfurt hat zwar noch geschafft, in die Top 10 zu kommen, aber hat jetzt eben Spiel 1 verloren. Also Nürnberg und Straubing jeweils mit Siegen, mit einem Tor Vorsprung, Nürnberg 4-3 gegen Schwenningen und Straubing mit einem 2-1 gegen die Löwen Frankfurt. Wir haben ja jetzt was Neues während der Playoffs. Zu jedem Playoff-Tag gibt es drei Gedanken, und da könnt ihr ja nochmal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber ich finde jetzt gerade aus Nürnberger Sicht auffällig, ja, diese Scoring von Hedrick und auch Haskin da getroffen hat. Also Hedrick, das ist schon, war wirklich eine außergewöhnliche Saison, und das ist das, was ihnen gefehlt hat, und das hat er jetzt gleich im ersten Playoff-Runde auch wieder gezeigt. Und auf der anderen Seite bei den Straubing Tigers, ja, auch da zu sehen, dass sie jetzt unter Woodcroft wieder ein bisschen mehr zur defensiven Stabilität zurückgefunden haben, und das hat jetzt auch das erste Spiel gezeigt, dass sie 2-1 gewonnen haben, also nur ein Gegentor und auch nur 19 Schüsse zugelassen.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur gestern so gewesen. Die haben ja seit Woodcroft da ist auch generell die wenigsten Schüsse der ganzen Liga zugelassen. Und die haben sich schon arg stabilisiert. Also nicht, dass die vorher jetzt irgendwie nur nach vorne gerannt wären. Aber du siehst, dass Straubing pünktlich zu den Playoffs, wenn es ja auch defensiver wird, glaube ich, im richtigen Modus geschaltet hat.
Apropos Modus ein- und ausschalten, also in Wolfsburg wird da gar nicht mehr geschaltet jetzt in der ersten Playoff-Runde, weil die raus sind, und das ist natürlich ein Flop an diesem Wochenende gewesen oder am Freitag, dass Wolfsburg die Qualifikation für die Playoffs verpasst hat. Erst zum dritten Mal, also in der allerersten Saison und dann nochmal 2018-19 und jetzt zum dritten Mal erst Wolfsburg nicht mit dabei, ja normalerweise auch Seriengast im Viertelfinale, im Halbfinale und sogar in Endspielen. Und also mich ärgert es vor allem ein bisschen für Gerrit Fauser. Ne? Also es war ein sehr, sehr leiser Abschied. Vor ein paar Wochen ist schon bekannt geworden, dass er seine Karriere beendet. Und man muss sich, glaube ich, schon noch mal erinnern, was das mal für ein Spieler war, ne? Zu seiner besten Zeit. Der hat Olympiasilber gewonnen 2018. Ja, hatte da gerade seine beste Saison mit 18 Toren 2017-18. Hat ja in dieser Reihe mit Furchner und mit Haskins lang gespielt. Also da war wirklich ein Topspieler in der Liga. Und jetzt hinten raus natürlich in seiner Karriere eher vierte Reihe, nicht mehr ganz so viel Eiszeit. Aber das hat er nicht verdient, dass er so dann da am letzten Spieltag noch rausrutscht aus den Top 10 und die Karriere einfach so schwupps vorbei ist.
Ja, das tat mir auch ein bisschen leid. Er hätte sich auf jeden Fall noch mindestens ein Heimspiel in der ersten Playoff-Runde irgendwie verdient gehabt. Man muss sagen, er ist trotzdem, glaube ich, mit einem guten Gefühl vom Eis gegangen. Also natürlich nicht grundsätzlich, weil die Saison scheiße war und das Spiel natürlich enttäuschend war, aber er ist ja nach dem Spiel noch sehr gefeiert worden von den Wolfsburger Fans, und das war ja für die auch nicht so einfach, weil die ganze Halle auf der anderen Seite ist da am Pfeifen und am Zetern und am Heulen, und dann fängst du da auf einmal den Spieler zu feiern. Aber dann gab es einen kuriosen Moment, dann ist er also vom Gästeblock aus wieder Richtung Mitte gefahren, also ne, die Gästespieler gehen in Düsseldorf ja genau in der Mittellinie raus, und dann hat auf einmal das Düsseldorfer Publikum aber auch komplett angefangen zu applaudieren, so aus dem Nichts, und das hat ihn, glaube ich, überrascht, das hat irgendwie alle selber überrascht, und das war irgendwie doch ein schöner Moment, so nach dem Motto, ey, wir wissen für uns alles scheiße, aber hey, die 20 Sekunden nehmen wir uns jetzt noch, um deine Karriere zu würdigen. Ja, das fand ich echt gut. Und, ja, und ich habe ja nachher mit Sven gesprochen von 3&3, und der hatte auch mit Fauser gesprochen, das hört ihr dann bei dem im Podcast, und der hat, und Fauser hat wohl auch selber gesagt, dass er schwer beeindruckt davon war und das echt ein schöner Moment für ihn war.
Auf jeden Fall. Um dann vielleicht einen Haken hinter die DEL zu machen, nochmal so ein kurzer Blick auf die komplette Saison oder vielleicht so ein kleiner Ausblick auch auf die Awardshow.
Ja, heute ist ja Awardshow.
Genau, ja. Also wer sind die Spieler des Jahres? Bei den Stürmern und dann wahrscheinlich auch eben den Spieler des Jahres, drei Namen, oder? Mit Ronning, Pöderl und Barrett.
Ja, absolut. Also mein Favorit wäre natürlich Ronning. Erstens, weil ich natürlich den Spielertyp so liebe, so einen kleinen Typen mit einem tiefen Schwerpunkt,
Ganz
der
anders
alle
als
Leute
Evan Barrett,
auszuckt.
ja, ganz anders als Evan
Ja,
Barrett.
das stimmt. Der ist natürlich auch, ja, stimmt. Also ich mag die beide, muss man schon sagen. Und Barrett hätte natürlich eigentlich eher so was verdient, was auch dann seinen Wert für die Mannschaft, also einen klassischen MVP ausdrückt. Aber das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt ja nur einen Spieler des Jahres. Das wäre dann für mich Ronning, weil er einfach für mich der beste Spieler war. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir immer noch in der deutschen Eishockeyliga sind und ich könnte mir auch vorstellen, dass Leo Pföderl deswegen gewählt wird, was jetzt auch nicht unverdient wäre. Er hat auch eine super Saison gespielt, überragend. Aber Ronning war für mich noch ein Tick besser.
Ja, immer die Frage, ist es der beste Spieler wirklich? In welcher Mannschaft spielt er auch? Also Barrett auch deswegen MVP, weil er natürlich deutlich mehr gescored hat als der zweite Nürnberger. Aber bei Ty Ronning, ich habe es ja am Freitag in den Best oder am Wochenende in den Best of Seven auch geschrieben, nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Also allein wie oft er das 1-0 geschossen hat, wie oft er Führungstore geschossen hat, wie oft er nicht gescored hat, nämlich der längste Scoring Slump, den darf man gar nicht so nennen, aber die längste Phase ohne einen Punkt waren 2 Spiele in der kompletten Saison. Also
Ja.
völlig irre, neuen Rekord
Ja, ist
aufgestellt
irre.
für Tore in der Hauptrunde für die Eisbären Berlin, die schon so oft deutscher Meister geworden sind. Nur Steve Walker, eine absolute Eisbären-Legende, hat mehr Punkte gehabt in einer Saison als Ty Ronning. Also alleine, wenn man das schon nimmt, glaube ich, wäre das auf jeden Fall ein verdienter Spieler des Jahres.
Ja, gucken wir auf Verteidiger, da fallen natürlich auch 3 Leute an, Breton, Hedrick und Matuschkin. Natürlich vor allen Dingen auch offensiv gefährlich. Ich stehe natürlich auf Breton, wie du ja schon mal analysiert hast, dass der quasi manchmal einfach der vierte Stürmer ist oder halt der dritte, weil dann halt ein anderer Stürmer weiter hinten bleibt. Ich mag ja so Spielertypen, klar kann man immer wieder drüber streiten. Die Position beinhaltet nicht nur das eine Tor, sondern vor allen Dingen auch das andere, gar keine Frage. Aber auch das ein altes Argument, wer viel in der gegnerischen Zone mit dem Puck da ist, ist ja auch automatisch jemand, der dadurch das eigene Tor verteidigt, weil der Puck halt in der Sekunde nicht ins eigene Tor fliegen kann. Also ich finde ihn überragend, ich bin klar für Breton.
Ja, also führt dann, glaube ich, auch keinen Weg vorbei an bei der Saison, die er gespielt hat und bei den Zahlen, die er aufgerufen hat. Auf der anderen Seite vielleicht nochmal ganz kurz zu Owen Hedrick, also auch die
Wobei, ganz
Punkte.
kurz, Entschuldigung, dass ich an sich unterbrechen muss, aber wenn wir nur über Zahlen reden, ist Matuschkin natürlich einen Punkt besser, ne? Also klar, da wird heute viel mehr Tore geschossen, aber Topscorer der Verteidiger ist Matuschkin geworden.
Ja, kann ich mir schwer vorstellen nach der Saison, dass der Matuschkin jetzt Verteidiger des Jahres wird. Also, da sehe ich Breton noch davor. Vor allem, wer eben wegen der Tore, die er geschossen hat. Also, auch das war ja was wir in den letzten Jahren so. Klar, wir haben es bei Matuschkin und Bälen mit 19 Toren gesehen, aber Breton hat nochmal draufgepackt, noch mehr Tore geschossen. Das sticht natürlich auch irgendwie raus, und wenn du die 20-Tore-Marke.
Er steht halt irgendwie auch so für diese neue
Genau.
Ingolstädter Mannschaft, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Owen Hedrick noch ganz kurz, also auch das zu lesen. In diesem kurzen Rückblick auf den Playoff-Tag, es gab genau 3 Nürnberger Verteidiger, die mehr Punkte gemacht haben in einer Saison, nämlich die Herren Pollock, Trepanier und dazu dann noch Eriksson vor ein paar Jahren, als er Verteidiger des Jahres wurde. Also das
Nicht
ist schon.
Lalonde, ich dachte, er hätte auch immer alles reingejagt, aber er hat ziemlich viel vorbeigeschossen, ne?
Der hat immer gut 30 Punkte, aber die 40, die jetzt eben Hedrick gemacht hat, die hat er nicht gemacht. Und dann schauen wir doch auf den Torwart, was finde ich jetzt hinten raus in der Saison gar nicht mehr so eindeutig ist, ne? Lang war es natürlich, hättest du immer einen aus Bremerhaven wählen müssen. Zahlen sind jetzt immer noch gut. Und auch
Boah, ich finde, man hätte zwischendurch sogar über Hudacek reden können. Ne? Der hat nämlich
Ja.
auch die Kölner, erinnere dich mal, Anfang der Saison mit den Verletzten, da war Pankowski nicht so gut. Dann war es bei den Haien, hing schon ein bisschen zu der Haussegen schief. Hat das wirklich funktioniert? Was macht die? Haben wir doch angeblich diesen super tollen neuen finnischen Defensivtrainer. Trotzdem kriegen wir die Hütte voll. Und da kam Hudacek. Und dann hat er aber mal am Anfang richtig losgelegt. Ja, er war nicht konstant genug, aber ich fand, zwischendurch war er durch mal Teil der Diskussion.
Ja, jetzt ist immer noch Gudlewskis von den Zahlen vorne, auch 5 Shutouts. Wahrscheinlich wird es wieder Christos Gudlewskis. Und dann muss man noch sagen, wir haben wie letztes Jahr wieder so ein Torwart des Jahres wirklich, also der zweiten Saisonhälfte
Ja, also des
2024.
Kalenderjahres.
Genau, weil 2024 war das Jennicke, der da komplett heiß gelaufen ist, jetzt mit Hungerecker natürlich in Nürnberg. 93,3% im Jahr 2025, also jetzt die Hauptrunde, die Schlussphase, das war da der beste Wert. Also wie vor einem Jahr hat dann auch der Torwart, in dem Fall Hungerecker, eben seine Mannschaft dann zu dem Saisonziel geführt und auch in die erste Playoff-Runde geführt.
Absolut. Der war gerade in den letzten Wochen, war der einer der entscheidenden Leute, vielleicht sogar häufig der entscheidende. Ich meine, erinnern wir uns an die Phase, wo Nürnberg nie nach 3 Punkten mit 3 Punkten gewonnen hat. Zuletzt war das sehr häufig der Fall und sehr häufig war Hungerecker der Grund dafür.
Der Blick in die DL2, da sind wir natürlich in Weiden und in Freiburg, die beide über die Saison Probleme hatten, nicht nur sportlich, sondern in Weiden ja auch. Wo kommt denn in der nächsten Saison das Geld her? Jetzt stehen sie beide im Viertelfinale, also das auf jeden Fall ein Top. Die Freiburger haben ihre Niederlagenserie, ihre zwischenzeitlich überwunden und auch Weiden hat hinten raus angezogen und beide haben sich eben über die erste Playoff-Runde fürs Viertelfinale qualifiziert.
Und du sprichst nämlich genau das Richtige an. Es gab ja auch abgesehen vom Eis da wirkliche Sachen, ne? In Weiden das schon erwähnt, in Freiburg das alte Hallenthema, das ist dann irgendwann hieß, da passiert gar nichts mehr. Und auch da gab es zuletzt wieder gute Nachrichten, dass von der Stadt, es gab diese Pressemitteilung der Stadt, dass man jetzt doch irgendwie dieses Gutachten erstellen will, ob die Halle neu gebaut wird oder doch eher saniert wird und sowas. Also auch da kommt ja jetzt langsam Bewegung rein, muss man sagen.
Letztes Top aus dem deutschen Eishockey. Die selber Wölfe, die ja eigentlich ausgeglichen haben in der Playdown-Serie gegen Kaufbeuren, aber trotzdem steht's jetzt nach 2 Spielen 1-2. Sie sind ja mit einem 0-1 reingegangen, aber haben zumindest jetzt auch mal ein Spiel gewonnen, 4-3. Eigentlich hoffnungslos fast schon vor dieser Serie, deutlich schlechter in der Hauptrunde, diesen 0-1 Rückstand, aber jetzt haben sie zumindest mal ein Spiel geholt und das würdigen wir natürlich auch mit dem Top.
Absolut. Und floppt natürlich im Gegenzug auf Bayern. Ne? Also ich glaube, da ist die Saison schon eine Enttäuschung. Letztes Jahr noch diese emotionale Playoff-Serie gegen Landshut. Dann vergessen wir nicht mal so das große Ganze, dass ja eine neue Halle gebaut wurde vor ein paar Jahren. Und dass es ja schon ein bisschen bergauf gehen soll. Also wenn es da jetzt wirklich weiter nach unten geht und vielleicht sogar runtergehen, das wäre schon ein sehr harter Flop, finde ich. Gerade auch für so einen Standort mit so einer Jugendarbeit, so einer Geschichte und so. Ne? Ja.
Noch ein kurzer Blick nach Österreich, bevor wir auf die Trade-Deadline natürlich auch ein bisschen schauen wollen, noch in den Tops und Flops. In Österreich Salzburg top nach einem 4-0 gegen Fair war schon im Halbfinale und Villach, VSV, als Sechster 2-2 gegen den dritten HC Bozen, der in den letzten Jahren ja auch dann im Finale immer gegen Salzburg mitgemischt hat, Bozen. Also Villach da 2-2, könnte sein, dass die vielleicht die Überraschung da schaffen im Viertelfinale.
Ja. Sonst ist da noch nicht so viel los. In manchen Ligen wird ja noch gespielt. In der Schweiz beginnen dann jetzt, nächste Woche auch die Playoffs. Also klar, die Playoffs haben schon begonnen, diese erste Runde, aber das Viertelfinale beginnt dann auch die Tage erst. Da gucken wir da auch mal genauer hin.
Trade Deadline. Wer sind denn für dich die Gewinner und die Verlierer? Wer ist top? Wer ist eher flop?
Der größte Gewinner kann ja nur Nico Sturm sein. Also mal ehrlich, wie oft wir in den letzten Jahren, okay, das heißt, wie oft war es auch nur zweimal, aber es wäre dieses Jahr genauso wieder gelaufen. Wir hätten das bei der Weltmeisterschaft hingestellt, hätten mit ihm geredet und wir hätten einen erleichterten, durchatmenden, lächelnden Nico Sturm gesehen nach dem Motto, mein Gott, ich habe wieder eine Scheiße erlebt und jetzt bin ich wieder im Kreis der Nationalmannschaft, darf die WM spielen, was ich so gerne mache, hurra. Und ja, natürlich würde er wahrscheinlich auch dieses Jahr gern WM spielen, aber ich glaube, er ist nicht ganz so unzufrieden, dass er aus dieser Krisenmannschaft San Jose auf einmal zu einem absoluten Top-Team nach Florida gekommen ist. Also klar, auch in Kalifornien kann man schön leben, aber in Florida wird das Leben auch schön sein. Da wurde noch Brett Marchand verpflichtet, vorher schon Seth Jones. Also in Florida stehen die Zeichen wieder sehr, sehr auf lange Playoffs und da dabei zu sein, ich glaube, das wird ihn sehr, sehr freuen.
Auf jeden Fall, ich würde auch sagen, insgesamt die Florida Panthers schon Gewinner dieser Trade-Deadline. Jetzt Nico Sturm ist natürlich ein Roleplayer, aber dann haben sie ja auch noch geschafft, Brad Marchand nach Florida zu lotsen. Hatten vorher schon Seth Jones geholt, also da wird sich auf jeden Fall eingestellt auf einen längeren Playoff-Run bei den Florida
Panthers.
Und
natürlich auch wieder geil über den Salary Cap, weil ja Matthew Tkachuk verletzt ist. Genau. Deswegen ist er auf der Langzeitverletztenliste. In der Zeit wird sein Gehalt nicht in den Gehaltsstoff einberechnet. Du kannst Leute holen und der wird dann wahrscheinlich ganz zufällig pünktlich zu den Playoffs wieder fit sein und dann gilt der Salary Cap ja nicht mehr und Florida wird mit der Mannschaft spielen, die wahrscheinlich 100 Millionen Dollar kostet.
Florida, ein Stanley Cup Anwärter, auch Dallas ein Stanley Cup Anwärter, die haben jetzt auf einmal Mikko Rantanen, so schnell kann es gehen. Ja? Also der ist jetzt praktisch von Colorado über Carolina durchgereicht worden zu den Dallas Stars, also durchgereicht jetzt aus Rantanens Sicht, da wird er nach oben gereicht eigentlich dann natürlich zu den Stars, die jetzt auch 6 Siege in Serie eingefahren haben, Dallas. Und auch Colorado war sehr aktiv, die Avalanche, Brock Nelson und Charlie Coyle geholt, also da jetzt wirklich eine extreme Center-Tiefe zusammen mit Nathan MacKinnon und dazu ja auch noch Ryan Lindgren in der Verteidigung geholt, Netschers eben da schon bekommen, der gut funktioniert von Anfang an hat, für Rantanen. Also da war viel los bei den Avalanche.
Ja, Avalanche haben ja mehr oder weniger ein halbes Team umgebaut. Und das fällt einem natürlich dann nicht immer so auf, wenn man wenig Spiele von denen sieht, weil die großen Namen, McKinnon, Makar und sowas natürlich noch da sind. Wobei ein großer Name in Randhand ist ja auch abgehauen. Aber grundsätzlich sind natürlich diese beiden Superstars noch da geblieben. Aber Colorado hat sein Team schon extrem verändert. Also wenn du das mal mit dem vergleichst, was vor ein paar Jahren Meister geworden ist, und das ist nicht so lange her, das ist genau nur 2 Jahre her. Also das ist wirklich fast die Hälfte, wenn nicht noch mehr, ausgetauscht. Ne? Und ich bin echt gespannt auf die. Ne? Ich finde, das ist ja eine coole Mannschaft. Und allein schon Kind, so wie der übers Eis fliegt. Ich habe Wochenende ein Spiel von denen gesehen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der Typ ist doch, der ist eigentlich ist der genauso krass wie McDavid. Und ich glaube, wenn es McDavid nicht geben würde, würden wir doch viel krasser über McKinn reden.
Was ich auch noch top fand an der Trade-Deadline sind die vielen Rückkehrer. Also ja, Yanni Gord nach Tampa.
Was fürs Herz.
Ja, genau, was fürs Herz. Yanni Gord hat 2 Stanley Cups gewonnen mit den Lightning, ist jetzt zurück in Tampa. Riley Smith wieder in Vegas, wo er den Stanley Cup 2023 gewonnen hat. Eric Johnson zurück nach Colorado. Tanev nach Winnipeg zurück. Mrazek nach Detroit zurück. Also gibt's so ein paar, die wieder bei ihrem Team sind, teilweise auch schon da sehr, sehr erfolgreich waren.
Ja, jetzt reden wir über den Flop von der Deadline und sind die Oilers ein Flop? Ich würde sagen ja, ne? Allein schon, weil sich andere Teams im Westen so verstärkt haben. Also wir haben es gerade schon erzählt, Dallas ist deutlich besser geworden mit Rantan, Colorado wirkt nicht schlechter, dann Vegas hat ein paar Leute zurückgeholt, also eigentlich deine 3 Hauptkonkurrenten, also natürlich nicht alle in der Gruppe, aber irgendwann musst du ja auch diese Conference generell gewinnen und dann wirst du eine der 3, vielleicht sogar 2 irgendwie auf dem Weg dahin begegnen. Und ich sag mal so, Edmonton hat jetzt nicht so viel gemacht. Jetzt war natürlich die Frage, was hätten sie machen sollen? Torwart, noch irgendwie ein Flügel, der Tore schießen kann, noch einen guten Verteidiger. Es war auch nicht so einfach, was die wirklich brauchen und was dann auf dem Markt war und was man kriegen konnte, wie der Thema Gehaltstopf. Aber insgesamt finde ich, wenn man guckt, haben sich 3 andere Teams verbessert und die Oilers eben nicht.
Ja, sehe ich auch so. Immer die Frage, vertraust du dem Team, das du hast? Ne? Machst du so kleine Anpassungen? Aber ja, auch die anderen, die was holen wollen, die was reißen wollen. Wir haben es jetzt gerade angesprochen mit Dallas zum Beispiel und mit Colorado und dann vielleicht auch Florida, ein möglicher Gegner dann im Stanley Cup-Finale, ne? Wenn er aus dem Osten dann kommt. Die hauen halt da rein und Edmonton hat es nicht getan, obwohl klar war, da und da und da gäbe es eigentlich schon noch ein bisschen was zu verbessern. Ja. Auch Flop auf jeden Fall hinsichtlich Trade-Deadline noch. Die Boston Bruins, die eigentlich, ja jetzt gibt es das Team überhaupt noch, frage ich mich. Also,
das wird doch wieder Aufgabe, oder?
Ja, also, das ist schon krass. Also das ist jetzt nicht geschafft. Also Brad Marchand finde ich schon auch, das ist halt immer die Frage dann im Nachhinein. Ja, vielleicht war es dann im Nachhinein sogar clever, das so zu machen, weil du ihm keinen 3-4-Jahres-Vertrag mehr geben willst. Die Stamkos-Nummer von letztem Jahr oder vom Sommer. Aber ich finde es halt schon, du hast jetzt 2 Spieler, die so lang bei einem Team waren mit Stamkos und mit Marchand und die, ja, es kommt dann immer so ein bisschen rüber, vom Hof gejagt worden sind. Klar, man scheint jetzt noch eine Riesenchance mit Florida nochmal einen Stanley Cup zu gewinnen, aber ich meine, er war Kapitän und wird getradet, ne? Und sie schaffen es nicht, sich zu einigen mit einem offenen Vertrag. Und er ist ja natürlich nicht der einzige Name, ja? Der weggegangen ist. Coyle habe ich schon angesprochen, Brandon Carlo in der Verteidigung und so weiter und so fort. Also die Boston Bruins haben echt viele Spieler verloren.
Ja, ich find's auch komisch, weil die sind ja jetzt nicht so weit von den Playoffs weg. Natürlich ist es keine gute Saison und natürlich werden die auch wissen, selbst wenn wir in die Playoffs kommen, für den Titel wird's nicht reichen. Aber dass man jetzt doch das fast schon einreißt, überrascht mich ein bisschen. Erinnere dich mal, dass es letzten Sommer noch hieß, oh, vielleicht holen die sich in 3 das neue Nummer 1 Center als den richtigen Bergeron-Ersatz, dann geht's richtig ab. Und jetzt auf einmal ist irgendwie so alles vorbei? Überrascht mich etwas. Carolina? Auch Flop, oder? Also klar, du hattest natürlich Netschers gegen Rantan verloren, aber der Rantan jetzt auch weg ist, also beide weg. Trotzdem ist Carolina immer noch ein gutes Team und ich würde es auch nicht abschreiben. Aber wenn man das mal so mit von vor 6-7 Wochen vergleicht, ist das Team auch nicht zwingend besser geworden.
Ja, sie haben halt jetzt die beiden Spieler gegen First Round Picks unterm Strich eingetauscht.
Ja, aber das,
genau, genau. Das war halt einfach nicht das Ziel, weil das ist eine Mannschaft, die jetzt eigentlich bereit wäre, einen Stanley Cup zu gewinnen, oder das wäre der nächste Schritt. Und insofern würde ich auch sagen, auf jeden Fall ein Flop. Top allerdings, dann schauen wir nochmal aufs aktuelle Geschehen in der NHL. 2 deutsche Spieler, Philipp Grubauer, der sein erstes NHL-Spiel seit Ende Januar gemacht hat, 4-1 gegen die Philadelphia Flyers, 23 von 24 Schüssen gehalten, war ja in der AHL, hat da 7 Partien gemacht, Fangquote von unter 90%, aber jetzt zurück bei den Seattle Kraken in der NHL und dann gleich sein erstes Spiel auch wieder gewonnen.
Ja, und Kollege Stützle, der scored einfach immer weiter, zugegeben hat es nicht mehr jedes Spiel getroffen, aber auch Vorlagen gegeben und hat jetzt 14 Spiele in Folge gepunktet. Und es gibt nur einen, der vor ihm war, und das ist Nürnberg Ice Tigers Powerplay-Legende Danny Heatley.
Genau. Der hat nämlich für die Senators einmal 22 Spiele am Stück gescored und einmal 16 Spiele, also tatsächlich der Einzige, der da vor Stützle ist. Also auch so Namen wie Hossa, Alfredsson, Spezza, Yashin, die alle hinter Tim Stützle. Und er hat ja schon einen Franchise-Rekord aufgestellt mit diesen 11 Spielen in Serie mit einem Assist, jetzt also auch weiterhin Scoring-Streak von 14 Spielen. Und der Name ist vorher schon gefallen, Nathan MacKinnon, der jetzt eben auch als erster die 100 Punkte erreicht hat, auf den müssen wir auch noch kurz zu sprechen kommen, zum dritten Mal in Serie dreistellig. Und das ist halt auch was, was aktuell unter den aktiven Spielern nicht so viele Spieler geschafft haben.
Nee, und der Kollege ist jetzt nicht nur in unseren Tops dabei, weil der halt seinen 100. Punkt gemacht hat, sondern der ist auch einfach in den Tops dabei, weil der alleine an diesem Wochenende in zwei Spielen vier Tore und drei Vorlagen gemacht hat. Also klar, MacKinnon ist nicht so ein Torjäger wie andere, ne, ist ja auch manchmal Spielmacher, aber wenn er aufs Tor schießt, ist es auch nicht ganz so schlecht. Und alleine beim 7-3 gegen San Jose, zwei Tore, drei Vorlagen. Zwei Tage später 7-4 gegen Toronto. Also auch Colorado insgesamt macht einfach mal 14 Tore in den beiden Spielen. Und MacKinnon ist einfach die treibende Kraft, ein sensationeller Spieler. Wie gesagt, das Spiel gegen Toronto habe ich mir angeguckt. Wahnsinn, Wahnsinn Spiel einfach nur.
Die anderen aktiven Spieler übrigens mit mindestens dreimal in Serie 100 Punkten, Connor McDavid, der ist aktuell in einem Streak von viermal, also der könnte jetzt auch fünfmal erhöhen, fünfmal in Serie dreistellig punkten. Leon Dreisaitl natürlich und Alex Ovechkin, das sind die anderen, die aktuell noch spielen und das geschafft haben.
Dreisaitl ist ja auch nicht mehr so weit davon weg. Ne? Also es würde uns auch nicht überraschen, wenn er die 100 wieder knackt. Und apropos Ovechkin, 1600. Punkt gestern gemacht, wieder ein Empty-Net-Tor, sind noch 9 jetzt bis Gretzky und ja, wurde sehr gefeiert, das Spiel habe ich mir auch angeguckt.
Und zum Abschluss dann nochmal ein Blick zu den Frauen. Vielen Dank an den Marco, der uns diesen Tipp gegeben hat. Denn Lili Welke mit einem wichtigen Assist beim Sieg der Boston University, die Hockey East Championship gewonnen hat und sich jetzt zum ersten Mal seit 2015 für das NCAA Tournament qualifiziert hat. Also Sieg in der Overtime, Lili Welke da mit dem Assist zum Game Winner, zum Championship Winner. Aber jetzt wird's richtig happig, denn jetzt geht's weiter mit den Regional Semifinals. Da geht's für die Boston University gegen Clarkson. Wenn sie das gewinnen sollten, dann geht es in den Regional Finals gegen Wisconsin. Ja, und dann der nächste Schritt ja bei diesem NCAA-Tournament sind dann die Frozen Four. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg für die Boston University. Aber ein Erfolg für die beiden Welke-Schwestern, die zumindest im Jubelfoto beide drauf waren. Und Lili Welke hat dann eben auch den Assist gegeben, beide Welke-Schwestern auf dem Eis beim Game Winner.
Das ist schön und zum Abschluss noch PWHA, nämlich Frau Pooler hat am Wochenende auch wieder ständig getroffen und Montreal hat einmal verloren, einmal gewonnen, aber sie hat wieder in jedem Spiel getroffen, ist nach wie vor Top-Torjägerin der Liga.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops passt. Danke fürs Zuhören und danke an Bernd Spickerath.
Danke an Christoph Hetzer.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.